Guten Morgen, herzlich willkommen zum ersten Teil der neuen Webcast-Serie zum Thema ASP.NET Webpages mit Razor. Wir werden uns insgesamt viermal mit diesem Thema befassen. Und ja, bevor ich die Frage, was sind denn ASP.NET Webpages, wirklich beantworten kann, will ich ganz bewusst zunächst einmal andere Webtechnologien von Microsoft erklären, um damit dann die Abgrenzung in Folge ein bisschen leichter fällt. Mein Name ist Thomas Mutzl, ich bin selbstständiger Softwareentwickler und Architekt und auf dem Slide hier sieht man auch sehr einfach meine E-Mail-Adresse für etwaiges Feedback und vor allem für Fragen ihrerseits. Gut, die angesprochenen anderen Webtechnologien. Schon Ende der 90er Jahre gab es die Möglichkeit, mit ASP, heute würden wir dazu sagen, Classic ASP, klassisches ASP, HTML-Seiten dynamisch zu erzeugen. Warum dynamisch? Also ein Browser zeigt HTML-Seiten, HTML-Dateien kombiniert mit CSS, also Informationen zur Layoutierung, zur Formatierung und JavaScript, zur Programmlogik eben innerhalb eines Browsers an. Diese HTML-Seiten sind oftmals statisch, aber sehr oft macht das keinen Sinn. Beispielsweise bei einem Webshop wäre es sehr mühsam und aufwendig, für 10.000 Produkte und mehr jeweils eine eigene HTML-Seite fix zu hinterlegen. Da versucht man das dynamisch zu erzeugen, indem die Daten typischerweise in einer Datenbank sind, wie beispielsweise Produktbeschreibung, Lagerstandsinformationen, aber natürlich auch Bilder. Und dynamisch zur Laufzeit, wenn ein User eine Seite, ein Produkt anfragt, wird es dann zusammengestellt. Und dafür gibt es eben schon sehr lange die Möglichkeit, das mit ASP zu gestalten, zu machen. ASP erlaubte halt leider keine schöne Trennung von HTML und Logik und ist zudem oft wirklich sehr schwer lesbar. Erkennen können Sie übrigens so eine ASP-generierte Seite an der Endung ASP im Gegensatz zur Extension HTML. Seit etwa 10 Jahren existieren auch sogenannte ASP.NET Webforms. Die haben die klassischen ASP-Anwendungen, würde ich sagen, weitgehend abgelöst. Der Hauptvorteil an dieser Technologie ist vor allem die Ähnlichkeit zur Desktop-Programmierung unter .NET. Also Programmierer, Entwickler, die bereits Know-how haben, um typische Windows-Programme zu schreiben, können ohne großen Lernaufwand auch sehr rasch Web-Anwendungen programmieren. Es handelt sich im Wesentlichen um das gleiche Paradigma. Als Beispiel, es gibt einen Button, in dem Fall dann ein Web-Button, und bei Klick auf den Button wird ein Event-Händler abgearbeitet, in dem Fall am Server, und dieser Event-Händler enthält bekannten C-Sharp oder auch Visual Basic Code, also für den Programmierer das gleiche Paradigma und sehr, sehr einfach, eine sehr flache Lernkurve. Diese Technologie hat meines Erachtens auch einen Nachteil. Sie ist nicht wirklich für das Web optimiert. Man muss mit Performance-Einbußen rechnen, weil recht viele Informationen zwischen Browser und Server hin und her wandern. Man spricht hier von Roundtrips. Solche Seiten, solche Webforms erkennen Sie übrigens an der Endung ASPX. Eine weitere Technologie, nicht so sehr bekannt, ist Dynamic Data. Diese Technologie ist in etwa 3 Jahre alt, wenn ich mich recht zurückerinnere, und ist speziell für datenzentrierte Anwendungen. Also wenn bereits eine Datenbank existiert, lässt sich damit in sehr, sehr kurzer Zeit aufgrund des vorhandenen Datenmodells eine Anwendung automatisch erzeugen, generieren. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind zwar sehr eingeschränkt, weil eben alles generisch ist, aber für Prototypen und Admin-Interfaces ist das wirklich ein sehr tauglicher und interessanter Ansatz. Sehr jung ist eine weitere Technologie von Microsoft, ASP.NET MVC. MVC steht für Model View Controller und das ist ein altes Pattern in der Softwareindustrie. Was ich hier besonders bemerkenswert finde, ist, dass die Version 1 erst vor etwa 1,5 Jahren veröffentlicht wurde und mittlerweile halten wir bereits bei Version 3. Also man sieht hier, dass Microsoft hier wirklich einen Fokus auch auf diese Technologie hat. Die Grundidee in einem Satz ist, dass auf der Serverseite ein Controller aus einem Modell, den Daten, mit Hilfe eines Templates, auf Englisch View, die Ansicht erzeugt. Daher kommt der Name MVC, Model View Controller. Der Vorteil gegenüber den Webforms ist aus meiner Sicht, dass hier der Output wirklich für das Web optimiert werden kann. Aber ich möchte den Nachteil auch nicht verschweigen. Es stellt sicherlich höhere Anforderungen an Programmierer und ja, Developer-Teams. So eine schnelle Quick-and-Dirty-Programmierung ist damit eher nicht möglich. Neu in der Version 3, die es seit Anfang des Jahres gibt, ist, dass man auch wahlweise eine neue Variante für diese Template-Sprache einsetzen kann und die trägt den Namen Razor. Okay. Gleichzeitig mit dieser Version 3, MVC 3, wurde immer noch eine weitere Web-Technologie präsentiert. Neben Webforms, Dynamic Data, MVC, gibt es nun auch ASP.NET Webpages. Und das sind wir endlich beim heutigen Thema. Diese Webpages richten sich vor allem in jene Szenarien, wo das Erlernen anderer Technologien wahrscheinlich ein Overkill wäre. Webpages sind sicher ideal, wenn man über wenig oder auch gar keine Programmiererfahrung verfügt. Sie sind meines Erachtens sehr schnell zu erlernen. Vom Aufbau erinnert irgendwie auch an andere Skript-Technologien. Ist nicht so unähnlich dem im Punkt 1 schon angesprochenen Classic ASP. Hat aber diesen klassischen ASP auch Vorteile. Es ist viel übersichtlicher und lesbarer und es steht auch die ganze Power des .NET Frameworks zur Verfügung. Erkennen können Sie ASP.NET Webpages an der Endung CS-HTML, wobei CS für C-Sharp steht, oder analog VB-HTML, wenn es mit Visual Basic programmiert wurde. Der verwendete Syntax ist ebenfalls Razor, wie diese Möglichkeit eben auch bei MVC 3 besteht. Und daher hoffe ich, dass dieser Webcast auch für jene Entwickler relevant ist, die sich eben für MVC 3 mit dieser neuen Razor View Engine interessieren. Okay, dieser Razor Syntax, wie sieht denn der aus? Wenn ich ein HTML-Fragment habe, ja, in diesem Fall hier eine Liste mit drei Büchern und in Klammer entsprechende ISBN-Nummern, das soll der Output sein, würde das dazugehörige HTML so aussehen. Wir haben hier ein Tag UL für Unsorted List und da drinnen drei List Items. Okay, das wäre statisch. Um das Ganze dynamisch zu machen, zeige ich mal, wie das mit ASP, mit klassischem ASP ausschauen würde. Hier haben wir ganz außen wieder dieses UL Tag und die drei List Items werden in einer For Each Schleife generiert. Es wird durchlaufen eine Sammlung an Büchern und in jedem Schleifendurchlauf wird der Titel und in Klammer die ISBN-Nummer dazugeschrieben. Man sieht, ASP, dieses klassische ASP, unterscheidet den logischen Code, C-Sharp und HTML, eben durch Spitzklammer und Prozentzeichen. Viel hübscher und ideal wäre vielleicht so ein Syntax. Das ist jetzt Pseudocode und wird nicht wirklich funktionieren, aber ich glaube, die Intention ist relativ klar. Eine Liste und laufe bitte durch alle Bücher in einer For-Each-Schleife und schreibe die List-Items eben aus jedem einzelnen Buch heraus. Okay, der Parser kann hier eben leider nicht erkennen, was ist C-Sharp-Code und was ist HTML. Und jetzt kommt Razor ins Spiel. Mit Razor würde das Gleiche so aussehen. Also auf einen Blick sehe ich schon, es ist gar nicht weit weg von dieser Idealvorstellung. Es sind nur ein paar wenige Add-Zeichen, Klammeraffen, dazugekommen, um eben dem Parser anzuzeigen, hey, hier kommt logischer Code, hier kommt C-Sharp-Code im Gegensatz zu HTML. Wir sehen im Vergleich zu ASP, Razor ist sehr, sehr kompakt und flüssig. Und der Parser ist wirklich überaus intelligent und kann ganz, ganz toll zwischen HTML und C-Sharp unterscheiden anhand von Konventionen und einfachen Regeln. Und zu diesen Regeln in Kürze mehr. Ich möchte aber auch noch das Tooling, die Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, zeigen. Womit können wir denn Razor-Seiten-Webpages gestalten? Es ist durchaus möglich, jeden beliebigen Editor, das Notepad zum Beispiel, zu verwenden. Ich gebe zu, das ist nicht sehr komfortabel. Ich würde mir andere Werkzeuge wünschen. Und zwei werden wir im Verlauf dieser Webcast-Serie kennenlernen. Das eine ist WebMatrix und das andere Visual Web Developer Express in der Version 2010. Dieser Visual Web Developer Express ist eine abgespeckte Form vom Visual Studio, die kostenlos Entwicklern zur Verfügung steht. Bringt natürlich nicht den gesamten vollen Funktionsumfang einer großen Visual Studio Edition mit. Wie installiert man diese Produkte? Hier gibt es noch ein weiteres Tool, das ich kurz ansprechen möchte, nämlich den Microsoft Web Platform Installer, aktuelle Version 3. Dieser Web Platform Installer ist ganz rasch auf jedem Rechner installiert und dann kann man aus einer Liste auswählen Produkte, die man noch Webprodukte, die man gerne auf seinem Rechner installieren möchte. Hier auf diesem Screenshot kann man schon erkennen, hier ist das auf meiner Maschine bereits Visual Web Developer Express und auch WebMatrix bereits installiert sind. Wäre das nicht, könnte ich ganz einfach durch Klick auf den Add-Button das gewünschte Produkt hinzufügen. Und dann landen diese beiden Produkte auch auf meiner Maschine. Okay, Talk is cheap, show us the code. Steigen wir gleich einmal in so ein Beispiel ein. Und ich öffne dazu das WebMatrix, das bereits auf meiner Maschine installiert ist. Das Interface ist wirklich mal sehr intuitiv. Und ich beginne mit einem neuen Projekt, Site from Template. Unglücklicherweise habe ich vergessen, mein Windows vorher auf Deutsch umzustellen. Deswegen werden wir in diesem Webcast jetzt auch das WebMatrix in der englischen Version sehen. Ich müsste aber einfach die Sprache meines ganzen Betriebssystems umstellen und dann wäre WebMatrix auch in der jeweiligen Sprache, also auf Deutsch dann zu sehen. Bitte um Nachsicht. Ich starte einfach mit einer leeren Seite, Empty Site, und vergebe den Namen Katapult 1. Okay. Und es wird ein neues Projekt erstellt. Hier das Interface, Informationen eben über diese neu erstellte Site. Und hier, wenn ich hier Files klicke, kann ich den entsprechenden Workspace in Dateiansicht aufmachen. Es existiert hier nur eine einzige Datei, die robots.txt, die ist dazu da, um Suchmaschinenanweisungen zu geben, welche Seiten dann indiziert werden sollen. Wollen wir vorerst ignorieren. Um eine neue Seite hinzuzufügen, klicken wir hier im Ribbon auf New, neue Datei, und ich werde im Laufe dieser Webcast-Serie mit C# programmieren, also eine neue CSHTML-Datei. Die heißt jetzt, ich habe es nicht umbenannt, nicht sehr schön, aber leben wir damit, Page CSHTML. Und das ist jetzt schon einmal ein Grundgerüst, so ein ganz einfacher Aufbau einer ganz einfachen Seite. Hier haben wir einen Teil HTML, der aus zwei Teilen besteht, dem Head und dem Body. Im Head können Meta-Tags stehen, Meta-Informationen, und ich kann hier auch einen Titel hinzufügen, nennen wir das Erstversuch. Und im Body klassisches HTML, eine Überschrift H1 mit WebMatrix und einem Absatz Paragraph Hallo Welt. Wollen wir das mal laufen lassen? Hier gibt es den Button Ausführen auf Deutsch, Englisch, hier steht jetzt Run. Ich kann hier auf den Button klicken oder mal die Liste öffnen und hier sehe ich gleich alle Browser, die auf meiner Maschine installiert sind. Mit einer Ausnahme, Google Chrome findet sich nicht in dieser Liste. Das ist allerdings nicht deswegen, weil Microsoft jetzt zu böse zum Google wäre, sondern Chrome registriert sich, ich sage mal, in relativ unorthodoxer Weise auf dem System und wird deswegen von WebMatrix nicht gefunden. Das soll sich allerdings in der nächsten Version von WebMatrix ändern. Also starten wir die Seite mal im Internet Explorer. Here we go. Überschrift WebMatrix und der Text, der Absatz Hallo Welt. Zugegeben, das ist jetzt noch relativ statisch, also bringen wir ein bisschen Dynamik ins Spiel und geben die aktuelle Uhrzeit aus. Ebenfalls in einem Paragraph, in einem Absatz, Uhrzeit, Und wir haben schon vorher in einem vorigen Slide gesehen, um anzuweisen, jetzt kommt Programmlogik, brauchen wir das Add-Zeichen. Add, tja, im .NET-Framework gibt es den Typ, die Struktur DateTime. DateTime, das hat die Eigenschaft Now. Und wenn ich das Ganze wieder ausführe in meinem Browser, sehen wir, dass hier die Uhrzeit, Now beinhaltet natürlich auch das Datum, hier angezeigt wird. 10.16 Uhr, wir haben also noch eine knappe halbe Stunde. Wenn ich das etwas schöner gestalten will, könnte ich jetzt hier to short time string schreiben. Das tue ich etwas später aus gutem Grund. Ich zeige nämlich an dieser Stelle jetzt gleich das zweite Werkzeug her. Visual Web Developer Express. Ich habe hier einen Button Visual Studio auf einem System, auf dem nicht das große Visual Studio installiert ist, sondern eben nur Web Developer Express, würde ich über diesen Button diese Anwendung jetzt eben in der Express-Version aufmachen. Ich habe auf meinem Rechner allerdings Visual Studio, deswegen muss ich das manuell öffnen. Visual Web Developer Express. Open Website. Und ich navigiere mich jetzt hier in diesen neu erstellten Folder Katapult 1. Sag hier öffnen. Und diese Seite, die ich vorher mit Webmetrics erzeugt habe, sehe ich jetzt, kann ich jetzt in Visual Web Developer Express öffnen. Here we go. Warum ich das manchmal bevorzuge gegenüber dem Webmetrix, ist, weil ich im Code hier auch noch zusätzlich IntelliSense, eine etwas bessere IntelliSense bekomme. Hier sehe ich, welche Methoden die Eigenschaft DateTimeNow noch hat. ToShortTimeString. Und hier rechte Maustaste, Kontextmenü, View in Webbrowser. Das gleiche Ergebnis, nur jetzt etwas schöner formatiert, nur die aktuelle Uhrzeit. Okay, gehen wir ein bisschen weiter, ein bisschen mehr in die Tiefe, was denn so alles möglich ist, wie denn der Syntax von Razer aussieht. Ich kann hier jederzeit an beliebiger Stelle in meinem Template hier mit dem Add-Zeichen, mit dem Add-Symbol einen neuen Code-Block aufmachen, zum Beispiel für so ein Single-Statement-Block, ein einzeiliges Statement. Zum Beispiel zum Deklarieren einer Variable. In C-Sharp wird die Variable mit dem Typ deklariert. Es soll ein String, also eine Textvariable sein, soll Name heißen und den Wert, ich weise es gleich zu, Thomas. In C-Sharp wird jedes Statement mit einem Strichpunkt, mit einem Semikolon beendet. Okay. Das wäre eben ein Single-Statement-Block, ein einzeiliger Block, der mit einem Add-Zeichen und dann geschwungenen Klammern deklariert, definiert wird. Ich will diese Variable Name gleich mal ausgeben in einem Paragraph. Mein Name ist, und hier wieder mit dem Add-Symbol beziehe ich mich gleich auf diese Variable und dank IntelliSense sehe ich das sofort hier in einer Liste und kann es gleich übernehmen. Mein Name ist der Wert der Variable Name. Probieren wir mal aus. View in Browser. Speichern. Und tatsächlich statt Add Name wird hier Thomas eingesetzt. Ich kann auch mehrzeilige Codeblöcke, ganze Codeblöcke verwenden. Wieder Add-Symbol, geschwungene Klammer. Und hier innerhalb dieser geschwungenen Klammer wollen wir vielleicht mehrere Variablen definieren. Zum Beispiel eine Zahl, eine Integer, eine Ganzzahlvariable mit der Temperatur. Heute ist es eher kühl. Ich schätze mal, werden wir überhaupt schon 10 Grad haben? Bin mir nicht ganz sicher. Ein String zur Beschreibung des Wetters. etwas regnerisch, wenn ich aus dem Fenster blicke, regnerisch. Und String, wir bauen uns eine Message zusammen. Es ist, und das verknüpfen wir mit dem Wert, der in Wetter steht, der Variable Wetter, verknüpfen weiter und die Temperatur beträgt und Temperatur und noch den fixen Text Grad, Strichpunkt. Geben wir die Message wieder in einem Absatz aus. P, das Wetter heute und der Wert, der in der Variable Message steht. Speichern wir das Ganze, schauen uns im Browser an. Das Wetter heute, es ist regnerisch und die Temperatur beträgt 10 Grad. Der Vollständigkeit halber, was die Deklaration von Variablen, also Platzhaltern betrifft, man muss den Typ der Variablen nicht hier gleich fest hinschreiben, sondern es gibt das Schlüsselwort var in C#. Das bedeutet aber nicht, dass es jetzt ein beliebiger Typ ist, sondern anhand der Zuweisung, die in der gleichen Zeile erfolgen muss, kann der Parser gleich irgendwie ableiten, okay, wir wollen den Text regnerisch zuweisen, also ist Wetter vom Typ String. Oder hier weisen wir der Variable Temperatur eine Zahl 10 zu, also wird es automatisch eine Integerzahl. Okay, vielleicht noch ergänzend zu Sonderfälle bei Textvariablen. Wieder ein Textblock oder ein, Verzeihung, ein Statementblock. Und innerhalb dieses Statementblocks, Verzeihung, Cursor an der falschen Position, weise ich zu, String, eine Pfadangabe eventuell. Pfad ist gleich Laufwerk C, Backslash, Verzeichnis. So, leider, oder man muss wissen, der Backslash hat in einem Stringliteral, so in einem fixen Text, eine besondere Bedeutung und dient zum Maskieren von anderen Sonderzeichen. Und deswegen muss man den Backslash selbst ebenfalls wieder maskieren. Also, um den Backslash anzuzeigen, müsste ich zwei Backslashes schreiben. Das kann sehr unübersichtlich werden und deswegen gibt es noch einen Sonderfall. Ich kann vor ein Stringliteral noch einmal dieses @-Symbol stellen. Achtung, wir sehen auch jetzt, es ist nicht gelb hinterlegt. Der Bracer-Parser erkennt automatisch, okay, dieses @, das ist nicht gedacht, um C#-Code einzuleiten, sondern das steht jetzt vor einem Stringliteral und bedeutet zu viel, dass wenn ein Backslash vorkommt, soll er eben als ganz normaler Backslash behandelt werden. Im Übrigen kann ich damit auch noch diese doppelten Anführungszeichen maskieren. Also möchte ich zum Beispiel schreiben, String Gruß ist gleich Willkommen zum Katapult TV und ich möchte Katapult TV selbst in doppelte Anführungszeichen setzen. Würde der Parser hier nicht zurechtkommen, aber mit einem @-Symbol davor kann ich mit zwei doppelten Anführungszeichen dem Parser beibringen, dass an dieser Stelle eben ein Anführungszeichen anzuzeigen wäre. So, da ist mir jetzt eins zu viel hereingerutscht. Drei brauchen wir an dieser Stelle. Gut, na, um das noch schnell zu beweisen, wollen wir auch diesen String oder diese Strings schnell in einem Absatz ausgeben. P, ja, einfach nur der Wert von Pfad und darunter auch noch in einem zweiten Absatz einfach der Wert der Variable Gruß. Und wir starten, das ist ein View in Browser, speichern und wir sehen hier, der Backslash wird richtig angezeigt und auch die Anführungszeichen von Katapult TV sind richtig dargestellt. Okay, ich kann innerhalb von Razer auch auf das ganze .NET Framework zugreifen. Alle Objekte stehen mir zur Verfügung. Das zeige ich am besten anhand des Request-Objekts. Sie haben die Seite, die URL findet sich eben im Request-Objekt, Request, in der Eigenschaft URL, Space, angefordert. Mit der Punktnotation habe ich eben auf sämtliche Methoden und Eigenschaften eines Objekts Zugriff. Schauen wir mal, wie das Ergebnis aussieht. Sie haben die Seite localhost katapult1 page.cshtml angefordert. Ich habe auch die Möglichkeit, den Ablauf innerhalb dieser Seite ein wenig zu steuern. Zum Beispiel mit Hilfe von bedingten Anweisungen. Wahrscheinlich haben die meisten von Ihnen schon mal das Konstrukt if gehört. If, else, wenn das und das der Fall ist, dann mache das, else, ansonsten gehe einen anderen Weg. Mir fällt jetzt spontan so als Beispiel ein, innerhalb eines Code-Blockes, so, beginnen wir mit add, Code-Block, deklarieren eine Variable Tagesgruß und mal ein leerer String. Und wir fragen einmal, wenn im Augenblick date time now, also jetzt, die Stunden, wenn wir noch vor 11 Uhr haben, date time hour kleiner als 11, dann grüßen wir innerhalb eines C-Sharp-Blocks, grüßen wir mit guten Morgen, setzen Tagesgruß auf den Wert guten Morgen. Ansonsten, else, so, ansonsten setzen wir den Wert Tagesgruß auf. Ich glaube, sehr universal in Österreich ist der Gruß Mahlzeit. Der ist fast zu jeder Tageszeit anzuwenden. So, und pardon, das Ergebnis wieder in einem Absatz p at Tagesgruß. Schauen wir uns das Ergebnis im Browser an. Wir sehen guten Morgen. Warum? Wir haben erst 10.28 Uhr. Weil diese bedingten Anweisungen, dieses If-Statement so wichtig ist, vielleicht noch ein zweites Beispiel, eine zweite Anwendung. In meiner Razer-Seite, in meiner Webpage, bringe ich jetzt noch ein HTML-Formular ins Spiel. Form, und innerhalb dieses Formulars kommt ein ganz einfacher Send-Button. Der wird mit einem Input vom Type Submit dargestellt, in Anführungszeichen, die Action soll, oh, Verzeihung, die Action, Blödsinn, als Value setzen wir noch, den Value setzen wir auf Senden, das ist die Beschriftung, den Namen setzen wir ebenfalls auf Submit und das Formular bekommt noch ein Method-Attribut, nämlich das Post-Attribut. Normalerweise wird eine Seite mit dem HTTP-Attribut GET abgeholt. Wenn ein Submit-Button geschickt wird, geklickt wird, dann geht der, sofern unter Action nichts anderes angegeben wird, auf das gleiche Formular. Allerdings ändert sich die HTTP-Methode auf Post. Und das kann man dann im Code abfragen. Das machen wir ein Stück weiter oben. Darüber unter add. If isPost. Das ist jetzt eine Eigenschaft der Page selber. ifPost, wenn das Formular mit Post abgeschickt wurde, dann setze ich mir in eine Variable Result, die ich mir vorher deklariere, var Result ist gleich ein Leerstring. Result ist gleich Formular gesendet. Oder aber ansonsten else. Ansonsten setze die Variable Result auf Seite normal aufgerufen. Zur Wiederholung, was muss ich tun, um normal unter Anführungszeichen zu setzen? Davor eben das String-Literal mit einem @-Zeichen maskieren und jetzt kann ich mit zwei doppelten Anführungszeichen eben die Anführungszeichen hervorrufen. So, und das Ergebnis schreibe ich hier schnell wieder in einen Absatz. P zeigt das Ergebnis von, Cursor ist davon gesprungen, @result. Speichern, Ctrl-S, View in Browser. Die Seite wurde jetzt ganz normal angefordert und wenn ich auf Senden klicke, habe ich ein Postback und hier steht es, Formular gesendet. Warum? Hier wurde die Variable isPost abgefragt und weil die nach dem Klick auf den Button Submit den Wert True hatte, und das kann ich kürzen und einfach nur auf den Wert der Variablen abfragen, haben wir hier das jetzt auf Formular gesendet gesetzt. Ein weiteres Beispiel sind Schleifen. Eine einfache Schleife könnte so aussehen. Ja, bauen wir die Liste, die wir zu Beginn auf einer vorigen Folie schon gesehen haben. Die Liste, unsorted list. Und innerhalb dieser Liste möchte ich bitte List-Items anzeigen. Aber da brauche ich vorher eben eine Schleife. Das mache ich jetzt nicht in einem Code-Block, sondern gleich als Inline-Statement. Und ist wichtig, ohne Space, schreibe ich gleich for und eine Schleife in C-Sharp sieht so aus. In Klammer kommt jetzt die Zählvariable vom Typ Integer. Starten wir bei 0. Laufen wir durch, solange i kleiner als 10 ist, zählen sind i in jedem Durchlauf um 1 höher. Der Plus-Plus, das ist der Inkrementoperator und der erhöht jetzt die Variable i in jedem Durchlauf um 1. Und wollen hier ein List-Item und schreiben einfach hier Zeile, Nummer und jetzt den Wert der Variablen i. Schauen wir, ob ich auch keinen Fehler gemacht habe. View in Browser. Wir laufen durch. Zeile 0 bis 9. Es gibt noch eine andere Form der Schleife, die for-each-Schleife. Bauen wir wieder eine Liste. Und diesmal mache ich das jetzt in einem Codeblock, und in diesem Codeblock deklariere ich ein Feld von String, von Textvariablen, ein Array. Und das macht man in C-Sharp mit eckigen Klammern. String, was nehmen wir? Beispielsweise Farben, weise der Variable, dem String-Array Farben, gleich einmal die Werte zu, rot, grün und blau, RGB. Und laufen durch for each, für jeden String Farbe in meinem Array Farben. Und was machen wir da in jedem Schleifendurchlauf? Wir geben List, das List-Item und gleich den Wert Farbe aus. Speichern, View in Browser. Hier haben wir Rot, Grün, Blau. Das war jetzt eine andere Form der Schleife, die For-Each-Schleife. So, wie viel, ein paar Minuten haben wir noch? Ich zeige an dieser Stelle auch noch Kommentare. Möchte ich das einen HTML-Kommentar, der sich dann auch im Ergebnis, im Output, dem Browser zurückgeschickt wird, schreiben, mache ich das, indem ich in Spitzklammern Rufzeichen und zwei Bindestrichen hier dazwischen meinen Kommentar schreiben kann. For each Schleife. Möchte ich einen Code kommentieren innerhalb der Sprache, innerhalb der Logik in C#, mache ich das mit dem bekannten, möglicherweise schon bekannten C#-Kommentar mit zwei normalen Forward Slashes. Slash, wichtiger Gruß in Österreich. Und es gibt jetzt auch noch einen Racer-Kommentar, wenn ich einen ganzen Teil vielleicht rausnehmen möchte, kann ich das auskommentieren mit wieder dem Add-Zeichen und einem Stern und geschlossen wird der Kommentar dann umgekehrt mit Stern und dem Add-Symbol. Das wäre jetzt ein Racer-Kommentar. So, und dann kombinieren wir jetzt das Ganze, vielleicht noch zu einem stimmigen Beispiel, zu einem Sample. Ich habe mir überlegt, ich könnte vielleicht noch eine Reisekosten- oder Fahrtkostenabrechnung bauen damit. Ich erzeuge hier jetzt eine neue Seite, Add New Item, und zwar eine ganz normale Webpage, eine Razer Webpage, und ich nenne das Fahrtkosten.cshtml. Okay, ich möchte gerne, ich gebe dem hier einen Titel, nenne das Ganze Fahrtkostenrechner, und ich würde gerne in einem Formular, Form, wieder mit Method Post, gerne in einem Textfeld, ein Textfeld in HTML mit dem Input Text vom Typ Type ist gleich Text dargestellt. Das bekommt den Namen Kilometer und ja. So, und weiter oben, von ganz zu Beginn, mache ich einen Codeblock. In diesem Codeblock definiere ich mir eine Variable vom Typ Integer. Kilometer ist gleich 0 und ich versuche, wenn dieses Formular gesendet wurde, wie wird das Formular gesendet? Das hatten wir vorhin schon mit Input vom Type Submit. Value, das soll drinnen stehen, berechnen. Wenn das gesendet wird, würde ich gerne if is post die Kilometer errechnen. Das Kilometergeld errechnen. Okay, definiere ich mir eine Variable vom Typ float oder double, also mit Gleitkommazahlen. Kilometergeld ist gleich 0,0 und errechnen wir. Die Kilometer bekomme ich, kann ich zuweisen, aus dem Request-Objekt. Das hat eine Auflistung aller Werte, die in dem Formular zurückgeschickt wurden. Der Name dieses Textfeldes war KM, Kilometer, und das kann ich jetzt hier erfragen. Allerdings ist der Rückgabewert dann ein Text, ein String, und den muss ich noch eben in einen Integer verwandeln. Wenn es Programmierer unter Ihnen zuschauen, die werden wissen, dass man das eben casten kann, oder es gibt auch andere Möglichkeiten der Konvertierung. Aber eben neu, um es möglichst einfach zu machen, gibt es jetzt die Methode, einfach eine Extension Method ist das, asInt. Wir wollen uns jetzt gar keine Gedanken machen, was der Hintergrund ist, wie das funktioniert. Das Ziel ist es einfach möglichst intuitiv eben auch für Einsteiger möglich zu machen, das in eine Zahl umzuwandeln. Im nächsten Schritt weisen wir dann der Variable Kilometergeld zu, die vorher errechneten oder übermittelten Kilometer multipliziert mit dem amtlichen Kilometergeld von 42 Cent. Jetzt bauen wir uns auch noch eine Message, die wir dann ausgeben. Die ist typischerweise ein String. Message ist gleich, zunächst der Leerstring, und setzen hier Message auf. Das amtliche Kilometergeld beträgt die Variable Kilometergeld plus Euro. Diese Message wollen wir natürlich auch ausgeben, gleich im Anschluss an dieses Form mit Add Message, das eingebettet in einen Paragraph. So. Speichern wir das Ganze und zeigen wir es in einem Browser an. Here we go. Das Kilometergeld für 22 Kilometer sollte 9,24 Euro betragen. Ich habe vor kurzem etwas Interessantes herausgefunden. Ich wusste nicht, dass man auch als Radfahrer Kilometergeld geltend machen kann. Das errechnet sich allerdings viel komplizierter. Da ist die Business-Logik dahinter, dass für die ersten 5 Kilometer 24 Cent zu verrechnen sind und ab dann sogar 47 Cent, das wäre wohl zu viel. Für die ganz Eifrigen unter Ihnen hätte ich eine Aufgabe, bis übermorgen, bis zum Teil 2 dieser Webcast-Serie, diese geänderte Business-Logik umzusetzen. Ich werde dann gleich an dieser Stelle das nächste Mal, also übermorgen, damit beginnen und das gemeinsam implementieren und zeigen, wie ich das eben programmieren würde. Bis dahin, alles Liebe, danke fürs Zuschauen, ciao.